So, wir beschäftigen uns mit dem Plan Gottes. Die Bibel ist ein ganz ein einmaliges Buch, weil es über eine ganze lange Zeitperiode Berichte zusammengefasst hat, gesammelt hat. Und zwar, was den roten Faden bildet, ist der Zusammenhang, ja. Obwohl die Menschen teilweise tausende von Kilometern auseinander gewohnt haben, obwohl sie in verschiedenen Zeitepochen gelebt haben, hat sie eines verbunden, nämlich, dass sie in Bezug standen zum lebendigen Gott und zu seinem Plan. Und alles reiht sich ein in ein Gesamtbild. Und das ist das Erstaunliche, wenn ich das erste Buch der Bibel lese, das vor tausenden von Jahren schon verfasst wurde, und lese dann die Offenbarung von Johannes, das letzte Buch. Da sieht man so einen Zusammenhang. Man sieht am Anfang einen Start, einen Anfang, und am Ende sieht man das Ergebnis. Ja, und dazwischen ist so viel passiert, Höhen und Tiefen, wie Gott mit den Menschen für uns vorbereitet hat. Einfach Mikrofon ausschalten, bitte. Der lebendige Gott hat einen Plan und er handelt nicht planlos, ja. So wie wir Menschen auch, ja. Wenn wir was anpacken, ja, in der Regel machen wir uns auch einen Plan, ja, und gucken, wie wir was ausführen. Vielmehr Gott, ja. Und wir Menschen verwechseln manchmal unsere Fähigkeiten mit Gottes Fähigkeiten, und das passt nicht, ja. Es heißt zum Beispiel in Sprüche, viele Gedanken sind im Herzen eines Menschen oder eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. So, viele Leute haben sich was vorgenommen, ja. Vielleicht haben sich manche eine Flugreise vorgenommen in diesem Frühling, ja, und Pustekuchen, wird nichts draus, weil nicht alles, was wir uns vornehmen, kommt zustande. Ja. Zustande kommt schließlich das, was Gott sich vorgenommen hat. Und er benutzt auch alle Dinge und er lässt alle Dinge zu, auch in unserer Zeit heute, um mit seinem Plan weiterzukommen, um seinen Plan auszuführen. Das müssen wir bei allem im Hinterkopf behalten. Und Gottes Plan ist für die Ewigkeit. Das heißt, das ist nicht nur was für jetzt und für mich und für meine Bedürfnisse, sondern Gott hat einen ewigen Vorsatz, einen ewigen Plan. Und in Epheser Kapitel 3, da heißt es, es ist im Neuen Testament, Gott macht jetzt seine Weisheit bekannt nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Gott will seine Weisheit bekannt machen. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht anders können, als von diesem Plan Gottes zu reden. Weil dieser Plan, selbst wenn wir darüber reden, er ist immer noch ein Geheimnis, wird auch vieles von allem, was Gott tut und was er vorhat, wird für uns ein Geheimnis bleiben, ja. Aber denn Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken, ja. Wir können vieles nicht verstehen, aber wir können einfach mal uns davon beeindrucken lassen und staunend vor dem stehen, was Gott eigentlich tut. Wichtig ist, dass wir wissen, dass obwohl das Universum unendlich groß ist und Gott so ein herrlicher, großer Schöpfer ist, steht im Mittelpunkt seines Interesses der Mensch. Die Bibel sagt uns im ersten Buch Mose, dass nachdem Gott alles geschaffen hat, schuf Gott den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, dieser unsichtbare Gott hat ein Wesen geschaffen nach seinem Bild. Das ist schon mal erstaunlich, da muss man schon dreimal gucken, dreimal schlucken. Der lebendige Gott macht viele Dinge, die ganze Schöpfung mit ihrer fantastischen Vielfalt. Vor allem dieses Leben auf dieser Erde, wie wunderbar, wie toll das alles gemacht ist und wie vielseitig, wie kreativ. Bis ins kleinste Detail. Jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier, alles, was wir finden in der Natur. Und doch sagt er, er schuf den Menschen in seinem Bild. Ja? Das heißt, der Mensch hat eine besondere Aufgabe in Gottes Plan und einen besonderen Platz. Er schuf ihn in seinem Bild. Das heißt, wir sind im Bild des unsichtbaren Gottes geschaffen, dieser, den man nicht sehen kann, aber er hat sich etwas, ein Wesen geschaffen, das ihn zum Ausdruck bringen soll. Das sollten wir auch im Gedächtnis mal behalten. Und dann sagt die Bibel noch, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Bild uns ähnlich, sie sollen herrschen über die ganze Erde. So, das heißt, dieses Bild Gottes, ja, dieses Wesen, das nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, soll herrschen bzw. soll regieren, soll verwalten, die Erde verwalten, die Schöpfung verwalten. Das ist die Aufgabe, ja. Und ich finde, das ist eine tolle Stellung, die der Mensch in der Schöpfung hat. Jetzt sagt die Bibel uns, Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden, er setzt also den Menschen in einen Garten und lässt aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Also Gott macht alles in dieser Schöpfung, damit wir das genießen dürfen. Wir sollen es anschauen und wir sollen es essen und uns daran freuen. Das ist eigentlich Gottes Absicht, der Mensch soll genießen in dieser Schöpfung. Und er stellt den Baum des Lebens in die Mitte des Gartens. Und dann gibt es noch einen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es gibt also zwei Bäume in der Mitte des Gartens. Der eine ist der Baum des Lebens und der andere der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also der Baum des Lebens klingt sehr einfach und es ist auch einfach, der Baum des Lebens. Und das andere klingt komplizierter, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der Mensch sollte von Anfang an die Wahl haben. Er soll sich freiwillig für Gott entscheiden. Er ist nicht von Gott als Marionette geplant und geschaffen worden. Er ist nicht nur ein Wesen, ein abhängiges Wesen, als abhängiges Wesen geschaffen, sondern er ist mit einem freien Willen ausgestattet. Das ist das Wunderbare. Gott möchte nicht irgendwelche Vasallen, die ihm aus irgendwelchen Gründen folgen, sondern er möchte, dass der Mensch sich frei entscheidet. Und jetzt hat aber der Mensch durch die Verführung der Schlange sich gegen das Leben entschieden. Er hat von der Frucht vom Baum der Erkenntnis genommen, von der Gott gesagt hat, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Gott, der Herr, ja, okay, das vielleicht noch da dazu. Und was jetzt hier ins Spiel kommt, ist ein Begriff, der heute von vielen Menschen schon als fremd irgendwie wahrgenommen wird, nämlich die Sünde. Das, was hier passiert ist, nennt Gott Sünde. Ja, der Mensch hört auf die Schlange. Er lässt sich verführen und wegführen von Gott. Und das Wort Sünde ist auf der einen Seite, dass wir gegen Gott handeln, dass der Mensch gegen Gott angefangen hat zu handeln. Aber in dem Wort selber ist beinhaltet Zielverfehlung. Ja, ich habe also mein Ziel verfehlt. Der Mensch hat das Ziel verfehlt. Er ist abgewichen von dem, wofür Gott ihn bestimmt hatte. Und das macht den Menschen für Gottes weiteren, für seinen Plan unbrauchbar. Das heißt, Gott konnte mit dieser Art, mit diesem Menschen nicht mehr viel anfangen und hat ihn dann er musste aus seiner Gegenwart raus. Das heißt, der Mensch selber hat sich sogar vor Gott versteckt und ist vor Gott sogar, hat sich von Gott entfernt. Und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa aus seine Hand ausstreckt und noch vom Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern mit den Flammen des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. So, das heißt, der Mensch kann nicht einfach in diesem Zustand vom Baum des Lebens nehmen. Das hat Gott verhindert. Er hat ihn aus diesem Garten entfernt. Das alles ist auch symbolisch zu sehen. Dieser Garten bedeutet ein Leben in Einklang mit Gott, ein Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben in Harmonie mit Gott und in Frieden. Ja, und das alles hat der Mensch verloren. Und er darf da nicht mehr zurück, der Weg ist verwehrt. Dort gibt es diese Cherubim, diese Engel, und sie bewachen diesen Zugang zum Baum des Lebens. So. Deswegen ist der Mensch auf der Suche, er ist unruhig und er immer mehr entfernt er sich aus Gottes Gegenwart. Die Bibel sagt sogar, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Sie haben sich alle abgewandt und sind allesamt unbrauchbar geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, wir denken manchmal, wir tun doch manchmal gute Dinge, aber da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Ja, unser Gutes tun ist für Gott nicht brauchbar, nicht geeignet. Gott kann es nicht annehmen. Gott ist gerecht. Und wir Menschen sind ungerecht. Auch wenn wir unsere Ungerechtigkeit manchmal mit gerechten Taten überspielen und denken, wir können da irgendwas ausgleichen, ja, das geht nicht. Gott wird Ungerechtigkeit niemals tolerieren. Und auch selbst wenn wir vorgeben, Gott zu suchen, sind wir doch selber nur auf der Suche nach uns selber. Ja, alle haben sich abgewandt, sind unbrauchbar geworden. Ja, wir haben uns von Gott entfernt, entfremdet. Die Bibel sagt auch in Epheser Kapitel 4, die Nationen, die Völker, die Nationen wandeln in der Nichtigkeit ihres Denksinnes, sind in ihrem Verstand verfinstert und fremd geworden dem Leben Gottes durch die Unwissenheit, durch die Verhärtung ihres Herzens. Das ist der Zustand des Menschen, weil wir nur noch uns um uns selber drehen. Der Mensch ist sein eigener Gott geworden. Der Mensch braucht Gott nicht mehr. Er ist von Gott weggegangen und es ist für ihn, er rechnet nicht mehr mit Gott. Und die Bibel spricht von so einem Menschen, er ist im Finsternis und im Leben Gottes fremd geworden. Und das hat auch mit der Unwissenheit zu tun, nämlich viele Menschen, auch wenn ich heute manchmal mit Menschen rede, vor allem mit jüngeren Menschen, ich bin immer wieder geschockt, wie wenig sie wissen über Gott, über die Bibel, über das Wort Gottes, ja. Sind teilweise gar nicht mehr damit konfrontiert worden. Sie haben ihre eigene Philosophie, mit der sie durchs Leben gehen, ja. Das ist Unwissenheit, ja. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir auch uns dem Wort Gottes widmen und zuhören, was Gott uns zu sagen hat. Und unser Herz nicht verschließen, ja. Der Grund ist auch die Verhärtung unseres Herzens. Und die Bibel sagt sogar auch, das sagt jetzt der Paulus an Christen, die schon Christ geworden waren, und er sagt ihnen, auch euch, die ihr tot wart, in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Zeitalter dieser Welt. Ja, also ihr wart tot, ja, ein Mensch, der ohne Gott lebt, ist tot in seinen Übertretungen und Sünden. Und so lebt die ganze Welt, ja. Und das ist eigentlich dieses Tragische, dieses Drama, das Gott mit uns Menschen hat, ja. Und immer wenn es wieder eine Katastrophe gibt, gibt es wieder einige, die dann wieder anfangen zu beten, die vorher Gott verdrängt haben, und dann kommen sie wieder zurück zu Gott. Andere, die werden sich noch mehr verhärten, ja, und noch mehr sagen, warum lässt Gott das zu? Ja, es ist immer diese, ja, unsere Haltung. Tod in Sünden und Übertretungen. Und für Gott deshalb auch nicht brauchbar. Aber was Gott macht, er hat seinen Plan nie aufgegeben. Er hat schon im Alten Testament, wenn man das liest, das ist so interessant und so spannend, die ganze Geschichte, wie Gott einzelne Menschen beruft. Den Noah, den Abraham, einen Isaak, einen Jakob, einen Josef. Ja, so viele Menschen, die Gott kennengelernt, gekannt haben, ja, in ihrer Zeit mit Gott gegangen sind. Und obwohl der ganze Trend der ganzen Menschheit in eine ganz andere Richtung ging. Ja, und dann schließlich hat Gott sich ein Volk berufen. Mose holt das Volk Israel aus Ägypten raus mit unter vielen Problemen, die es da gab, und mit Plagen und alles, ja. Und durch die Wüste kamen sie dann ins gute Land. Dann gab es einen Samuel, einen David, einen Salomo und viele mehr. Das ist alles im Alten Bund als Beispiel. Gott gibt nicht auf, aber er macht nicht mehr, er hat nicht mehr den Anspruch an die ganze Menschheit, aber er ruft sich Menschen. Er ruft sich einen Abraham, einen Einzelnen aus einer völlig damals verdorbenen und götzendienerischen Welt heraus, dass er ihm nachfolgt. Und schließlich hat er ein Volk sogar, ja, das Volk Israel damals. Und die Bibel sagt sehr deutlich, Gott möchte unter den Menschen wohnen. Das sagt er schon im Alten Bund. Ja? Und er sagt es auch hier im Neuen Testament nochmal, im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das heißt, Gott hat ein Verlangen, unter uns Menschen zu wohnen, mit bei uns zu sein, mit uns zusammen zu sein, sich unter uns zu bewegen, zu zeigen. Es ist ein Verlangen. Er wohnt zwar im Himmel, aber er möchte gerne auf dieser Erde wohnen. Und deshalb gab es im Alten Testament schon zwei Gebäude, die ganz wichtig waren. Das erste war die Stiftshütte in der Wüste, die Mose genau nach einem Bild gemacht hat, das Gott ihm gezeigt hatte. Dort wurden Opfer gebracht, da gab es eine Priesterschaft und da gab es einen Altar, da gab es ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Auf diesem und zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, da gab es einen Tempel, da gab es einen Vorhang. Und auf diesem Vorhang waren zwei Cherubim eingewebt, die sich gegenüberstehen. Und hinter diesem Vorhang war die Gegenwart Gottes. Ja, und der Priester durfte nicht hinein, nur einmal an einem ganz bestimmten Tag, an einem einzigen Tag im Jahr, durfte der hohe Priester kurz hineingehen. Das zeigt, Gottes Gegenwart war zwar da, aber der Zugang zu Gott war noch nicht wirklich möglich. Und dann gab es den Tempel Salomos, ähnlich aufgebaut wie die Stiftshütte, nur solide, ja, nicht so ein Zelt nur, sondern ein richtiges Gebäude aus Steinen, monumental, groß, repräsentativ und auch mit der gleichen Einteilung, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und wieder mit einem Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, zwischen dem Ort, wo die Menschen sind und Gott dienen, im Heiligtum, die Priester, und dem Ort, wo niemand ist. Nur Gott. Da dazwischen, da waren die Cherubim eingewebt in einen Vorhang, in einen dicken Teppich. Und niemand durfte da hinein. Das war das Allerheiligste. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Und gleich im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, das Wort Gottes, Gott selbst, vorher beschreibt er, dass das Wort war Gott und Gott war das Wort und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dieses Wort, das Gott war, wurde Mensch und zeltete unter uns. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Jetzt kommt Gott tatsächlich nicht nur durch ein symbolisches Haus, wie eine Stiftshütte oder ein Tempel, sondern jetzt kommt Gott tatsächlich auf diese Erde und wohnt in einem Menschen. Und der Johannes, der Apostel Johannes schreibt dann, und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, aber das haben nicht alle gesehen. Manche haben gesehen, wer da kommt, aber viele haben es nicht wahrgenommen. Sie sahen nur den Menschen, Jesus. Aber der Kolosserbrief zum Beispiel schreibt, dann Kolosser 2, Vers 9, in ihm, das heißt in Jesus Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle Gottes, das heißt der ganze lebendige Gott, hat sich in Jesus Christus auf dieser Erde bewegt. Und die ganze Fülle Gottes ist in ihm. Und was er macht, Er lebt auf dieser Erde ein menschliches Leben mit allen Höhen und Tiefen und führt seinen Dienst aus. Dann erst macht er natürlich eine Ausbildung, lebt ganz normal bei seinen Eltern, hört auf seine Eltern, ist ein junger Mann und ein Zimmermann sogar. Und in seinen letzten dreieinhalb Jahren seines Lebens, mit 30 fängt er an, das Wort Gottes zu predigen, vom Reich Gottes zu reden, zu dienen, ja, und tritt er auf. Mit der Krönung, die Spitze seines menschlichen Lebens, seines Daseins damals auf dieser Erde, war, dass er ans Kreuz ging, dass er gekreuzigt wurde, und das musste sein für unsere Erlösung. Es gibt ein wunderbares Kapitel im Alten Testament, das schon 700 Jahre vor Christus schon ganz im Detail beschrieben hat, was Jesus leiden wird und warum er leiden muss. Das ist eine der großen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die auch zeigt, dass das Ganze nicht ein Zufall war, dass es nicht einfach nur so passiert ist, sondern das war alles von Gott vorbereitet und geplant. Es heißt, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. So, was machst du, wenn du was Schlimmes angestellt hast? Du kannst demjenigen, dem du das getan hast, nicht mehr in die Augen schauen. Du musst dich eigentlich vor ihm verstecken. Und so geht's allen Menschen. Wir wissen, wir sind Sünder, obwohl wir es nicht zugeben. Aber Jesus hat unsere aller Sünde auf sich genommen. Ja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jetzt haben wir Frieden mit Gott, wenn wir dieses, sein Werk, annehmen. Das ist zentral. Dieser Tod Christi am Kreuz ist zentral für die ganze Menschheit. Und was dort passiert ist, als Jesus starb, er hängt am Kreuz. Und er sagt noch zu Gott, er betet zu Gott und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für die, die gerade ihn anspucken, verspotten, auslachen und brüllen: Kreuzige ihn. Für die betet er und sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, er betet für die ganze Menschheit, weil wir alle sind im Grunde die Ursache und der Grund dessen, warum Jesus sterben musste. Und dann heißt es, Jesus stieß einen lauten Schrei aus, Markus 15, 37 und 38, und verschied. Ja, er stirbt dort. Und in dem Moment, im gleichen Moment, heißt es, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Erinnern wir uns, dieser Vorhang hat diese Cherubim eingewebt. Die Cherubim, die den Baum, die den Weg zum Baum des Lebens bewachen, die die Menschen von diesem Baum des Lebens fernhalten. Und hier kommt noch etwas dazu, nämlich dieser Vorhang zerreißt in zwei Stücke, ein sehr hoher Vorhang, ganz hohes, eine hohe Halle war das in diesem Tempel, und er zerriss von oben bis unten. Das heißt, dieses Aufreißen geschieht von Gott her. Das hat kein Mensch, hat hier so sich den Zugang verschafft, sondern Gott hat diesen Weg geöffnet. Gott hat diesen Weg geöffnet. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott für uns den Weg zurück in seine Gegenwart freigemacht. Zurück zum Baum des Lebens, das muss man wissen. Ja? Das ist der Plan Gottes. Gott möchte, dass wir Menschen ihn als das Leben kennen. Gott ist nicht nur ein großer Gott, der Menschen bestraft, weil sie nicht lieb sind. Ja? Gott ist auch nicht nur der liebe Gott, der alles durchgehen lässt. Sondern Gott ist der lebendige Gott in erster Linie. Er gibt Leben. Er ist der Gott des Lebens. Er ist der Ursprung des Lebens. Und hier geht es um das ewige Leben. Dieses Leben Gottes, zu dem wir jetzt wieder Zugang haben. Und dann heißt es in Johannes Kapitel 10, deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das überfließend haben soll. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, Jesus ist das Leben. An der Person von Jesus Christus entscheidet sich alles für uns Menschen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Menschheitsgeschichte, im ganzen Plan Gottes. Die Person Jesus Christus. Und wir kennen auch diesen Vers, der wird oft auch, ja, wenn man mal in der Kirche zuhört, das ist ein wichtiger Vers, ein zentraler Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So, wir müssen an diesen einzigen Sohn glauben und werden nicht verloren gehen, sondern haben das ewige Leben. Ja, das ist aus der Liebe Gottes. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn gegeben, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Und das ist der Grund, dass er, ja, er liebt uns, ja, so sehr, dass er sogar das Liebste, was er für sich hatte, seinen lieben Sohn, seinen einzig Geborenen, dass er ihn ans Kreuz gegeben hat. Und dann heißt es noch im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eine klare Aussage aus dem Neuen Testament. Es geht nur um den Sohn. Es geht um Jesus Christus. Ja, das verstehen viele Menschen nicht. Viele Menschen denken, der christliche Glaube bedeutet, ich muss gute Werke tun. Ich muss meine Nächsten lieben. Ja, ich muss mich christlich verhalten und so weiter. Aber es geht darum, dass wir erstmal Jesus Christus persönlich in unser Leben aufnehmen. Jesus bringt uns zu unserer Bestimmung zurück. Ja, es ist bestimmt. Gott hat alles bestimmt. Ja, ist ein Geheimnis. In seiner Weisheit hat er sein Geheimnis, ein Geheimnis gehabt. Und das hat er bestimmt vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Ja, also etwas für uns bestimmt, bevor es überhaupt schon eine Zeitrechnung gab. Bevor es uns gab sowieso, hat er trotzdem schon für uns was bestimmt, weil er uns Menschen liebt und er sieht in die Zukunft. Für ihn gibt es keine Vergangenheit und Zukunft und so weiter. Er ist. Er sagt, sein Name im Alten Testament heißt sehr häufig, ich bin der Ich Bin. Er ist der Ich Bin. Was für uns noch Zukunft ist, er ist Herr darüber und er hat alles schon vorher gesehen und er weiß alles und alles wird in Erfüllung gehen, was er sich vorgenommen hat. Und jetzt gibt es nicht nur Jesus, sondern Gott wohnt, in Jesus wohnte Gott. Aber jetzt heißt es im Neuen Testament an vielen Stellen, Gott wohnt auch in denen, die Jesus aufgenommen haben. So viele ihn aufnahmen, sagt, da steht jetzt ein falscher Vers, das heißt Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, so viele ihn aufnahmen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte, da war eine Situation, da hat jemand gefragt, was soll ich tun? Was kann ich tun, um gerettet zu werden? Und der Paulus sagt ihm sofort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und deine Familie gerettet. Ja, das ist ganz einfach, glaube an den Herrn Jesus. Ja, es gibt nicht so viel drumherum, es gibt diese Person, Jesus Christus, die für unser Leben so eine zentrale Rolle spielt. An ihm entscheidet sich alles, ob wir ihn aufnehmen oder ob wir ihn ablehnen. Dafür entscheidet sich unsere ganze Zukunft, daran entscheidet sich alles. Ja, damit Jesus Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, sagt der Apostel Paulus auch zu den Ephesern in Kapitel 3. Und dann gibt es noch einen Aspekt, nämlich die Gemeinde. Gottes Wohnung im Neuen Testament ist die Gemeinde. Ihr seht, der ganze Plan Gottes hat viel mit seiner Wohnung zu tun, weil ja, meine Tochter ist gerade dabei, ein Haus zu renovieren. Oder jeder, der mal ein Haus gebaut hat, weiß, da muss man planen, da muss man gut vorbereiten. Ja, du brauchst ein Grundstück, du brauchst einen Plan, wie das aussehen soll. Und der muss dann umgesetzt werden. Und Gott hat auch einen Plan, nämlich er möchte auf dieser Erde wohnen. Und deshalb hat er alles in Bewegung gesetzt und die ganze Geschichte hat er geleitet, geführt, damit er schließlich seinen Plan umsetzen kann. Die Bibel sagt von Jesus, er hat gesagt zu Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Da hat er gezeigt, warum er eigentlich kommt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ja? Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, ja, und ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist sein Plan. Und dann später schreibt der Paulus, Apostel Paulus, an den jüngeren Mitarbeiter Timotheus, dass er wissen soll, wie man sich verhält im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Und dann Epheserbrief lesen wir von Jesus Christus als dem Eckstein, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Ja, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. So, der ganze Bau wächst. Das heißt, Gott freut sich daran, dass für ihn etwas, dass da etwas wächst, dass sein Bau wächst. Ja, wenn du eine Baustelle hast, dann freust du dich jeden Tag, wenn es wieder ein Stück weitergegangen ist. Der ganze Bau wächst. Er wird zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und nochmal zur Erinnerung, was für Bestandteile, was für Baumaterial benutzt Gott? Er benutzt Menschen. Er will unter uns wohnen. An einer anderen Stelle sagt der Petrus auch, dass wir als lebendige Steine zu ihm kommen, um aufgebaut zu werden zu einem lebendigen Haus Gottes. Das ist Gottes Plan. Und nach dem Neuen Testament gehört jeder oder jede, der an Jesus Christus glaubt, zu seiner Gemeinde. Jesus hat eine Gemeinde. Das ist nicht die So-und-So-Kirche, das ist nicht irgendeine Gruppierung, die Menschen gegründet haben, sondern Jesus hat einfach seine Gemeinde. Ja, und dazu gehören alle, die wirklich diesen Weg genommen haben, den Gott vorgegeben hat, nämlich, dass sie Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, ich bitte nicht alle, das sagt Jesus, Jesus betet, vielleicht muss ich das kurz erklären, da steht wieder eine falsche Versangabe, müsste heißen, Johannes Kapitel 17, Vers 20 bis 22. Da sagt Jesus, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sagt er zu seinen Jüngern damals, vor 2000 Jahren. Ich bitte nicht nur für euch, für die, sagt er zu seinem Vater, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind heute wir. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist das Zeugnis der Christen, dass wir eins sind in Jesus Christus, weil Jesus in uns lebt. Und dann gibt es noch einen weiteren Schritt, einen Ausblick in die Zukunft. Das ist die zukünftige Ewigkeit. Da spricht die Bibel von einer Stadt, und zwar vom sogenannten Neuen Jerusalem. Das ist eine Stadt, die aus dem Himmel von Gott herabkommt auf diese Erde. So, die meisten Menschen, wenn sie an den Glauben denken oder wenn sie fromm sind und an Gott glauben, dann rechnen sie immer damit, dass sie in den Himmel kommen. Aber Gott möchte auf diese Erde kommen. Gott möchte auf dieser Erde sein Reich errichten. Er möchte auf dieser Erde wohnen unter Menschen, die freiwillig sich ihm öffnen. Das ist Gottes Plan. Ich finde das gewaltig. Und ganz am Ende von Offenbarung in Kapitel 21, da heißt es, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen oder die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen oder zelten und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Das ist eine Schöpfung, wo der Mensch wieder zurückgekommen ist zu seiner wahren Bestimmung. Nämlich, dass er mit Gott zusammen diese Erde, ja, diese Schöpfung verwaltet und regiert. Ja, dass alles seine Ordnung bekommt. Ja, denn wenn Gott nicht regiert, dann endet eigentlich alles im Chaos. Es wird nichts besser. Vielleicht werden manche Innovationen besser. Ja, aber alle haben irgendwo noch einen Haken. Ja, der Mensch ist hochintelligent und zu vielem fähig. Und doch ohne Gott ist das Ziel verfehlt. Deshalb sollen wir uns besinnen. Weil Gott verlangt wie von Adam und Eva, ja, von welchem Baum willst du essen, so verlangt er auch von uns eine Entscheidung. Das war immer so, wenn das Evangelium von Jesus Menschen nahegebracht wurde, war immer eine Entscheidung gefallen. Nämlich, was wollen wir? Gott sehnt sich nach einer Wohnung unter uns Menschen. Und die Bibel sagt, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnen möchte. Und jetzt können wir bewusst ihn in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht oder gab das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist von Gottes Seite aus alles gemacht, alles. Es gibt einen Namen, den du nur akzeptieren musst und einmal ihn zu dir sprechen lassen. Dieser Name ist allen Menschen gegeben, damit sie gerettet werden können. Und wenn wir gehört haben, was Gott vorhat, was in seinem Herzen ist, was er für uns geplant hat, dann ist es unsere Entscheidung. Und es ist immer ein Jetzt. Es heißt immer jetzt, es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört. Dann verhärtet eure Herzen nicht. Ja, das ist Gottes, wie soll ich mal sagen, Gottes Aufruf, Gottes Stimme, ja, die heute zu uns spricht. Und es ist gut, wenn wir auf ihn hören. Ja, vielleicht ist es gut, dass diese Corona-Zeiten gekommen sind. Vielleicht wäre sonst manch einer gar nicht jetzt hier bei uns dabei. Ja, vielleicht hätte manch einer gar nicht irgendwo mal nachgedacht. Wo führt alles hin? Wo führt alles hin? Was kommt da noch alles auf uns zu? Und es ist gut, weil es wird vieles auch in der Zukunft geschehen. Unsicherheiten. Es wird sehr vieles geben, was auch gar nicht ausbleiben kann bei einer so explodierenden Weltbevölkerung. Es kann nicht ausbleiben, dass es große Katastrophen geben wird. Da ist Corona eigentlich ein Klacks. Aber wenn wir auf Gottes Seite stehen, können wir sicher sein. Dann haben wir einen guten Stand. Dann bauen wir unser Leben auf einen Felsen. Da kann kommen, was will. Ich möchte euch alle bitten und aufrufen, euer Leben spätestens ab heute auf den Felsen zu bauen. Und der Fels hat einen Namen. Der heißt Jesus Christus. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Zuhören war wichtig. Weil ohne Zuhören kommt auch kein Glaube. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Christi. Und wir haben jetzt alle gehört. Ich hoffe, wir haben gut zugehört. Und so empfangen wir Jesus in unser Herz. Ja, jetzt kann jeder für sich später, wenn ihr wieder ausschaltet, wenn ihr wieder in eure gewohnte Umgebung zurückgeht, jeder für sich kann das nochmal auf sich wirken lassen, kann nochmal einfach im Stillen für sich allein kurz innehalten und sagen, Herr Jesus, komme in mein Leben hinein. Herr Jesus, ich möchte dich aufnehmen. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Herr Jesus, rette mich. Und du kannst ihm gerne sagen, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, alles, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Herr, alles, wo ich mich schuldig gemacht habe. Und weißt du, was der Herr Jesus macht? Er nimmt alles weg. Er reinigt uns von jeder Schuld und Sünde. Und das ist das Befreiende am Glauben an Jesus, dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt und frei macht. In diesem Sinn wünsche ich noch einen weiteren Verlauf und noch einen schönen Abend mit dem Herrn.